Jesus im Haus des Vaters, so lautet das Thema der Predigt, die Andreas Schäfer uns heute halten wird. Und ich lese dazu aus Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passahfest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Herr Jesus Christus, dafür können wir dir immer wieder nur von Herzen danken, dass du als der Sohn Gottes in die Niedrigkeit der Welt gekommen bist und in diesem Stall in Bethlehem geboren bist. Als Messias des Volkes Israel und als Retter und Heiland und Erlöser der ganzen Welt. Danke, dass sich durch dein Kommen Jahrhunderte alte Verheißungen erfüllt haben und wir wissen dürfen, dass sich das, was noch aussteht an Erfüllung von Verheißungen, erfüllen wird, weil du als der gekreuzigte und Auferstandene wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit und dein Friedensreich aufrichten wirst. Danke, dass wir, die wir an dich glauben, schon Frieden und Versöhnung haben dürfen. Und wir bitten dich für die unter uns, die dir noch nicht gehören, dass sie deinem Ruf Folge leisten und ihr Leben unter deine gute Herrschaft stellen. Zieh sie zu dir. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein gutes Wort gibst, das Wort der Wahrheit, dem wir vertrauen dürfen, das uns Mut und Zuversicht, Trost und Kraft gibt. Danke, dass dein Wort wirksam ist und dass es ja, uns ausfüllt und dass es in uns das bewirkt, was du haben möchtest. Und darum bitten wir dich, dass wir in deinem Wort dein Wesen, deinen Willen immer mehr erkennen und auch für uns in unserem Leben anwenden. Ja, und Vater, ich möchte dich bitten für all unsere Glaubensgeschwister, die in Not, Bedrängnis und Verfolgung sind, dass du sie stärkst und tröstest. Danke für das Zeugnis der Geschwister aus Nazareth, dass deine Liebe, der eine Geist, den der Leib des Christus verbindet, stärker ist als aller Hass, der so mächtig lodert in deinem Land. Lass dieses Licht nicht verlöschen, sondern immer heller strahlen. Und erbarme dich über dein Volk und Land Israel, alle Menschen, die dort in Krieg sind, in Verfolgung sind, in Trauer sind. Vater, nach menschlichem Ermessen wissen wir nicht, wie das Ganze ausgehen soll. Wir können es nur in deine Hände legen, dich um dein Erbarmen bitten. Danke, dass du der Hüter Israels bist, dass du einen Plan hast mit deinem Volk und auch mit allen Feinden Israels. Hab Dank, Vater, dass wir so viele Kinder unter uns haben dürfen. Wir befehlen sie dir an, in den verschiedenen Gruppen und auch ihre Mitarbeiter, die ihnen dich und dein Wort nahebringen, rede du auch zu ihnen. Danke dir für alle, mit denen wir im Livestream verbunden sind, dass du sie segnest und auch die, die diesen Gottesdienst später nachhören. Und so schenke nun Andreas Schäfer Vollmacht und Kraft, uns dein Wort so zu sagen, wie du es ihm aufgetragen hast. Danke, dass du zu jedem Einzelnen von uns persönlich redest. Danke für deine Gegenwart. Amen. Amen.
Schon ein bisschen ein eigenartiger Text, den wir da heute zum Abschluss unseres Weihnachtsfestes vor uns haben. Ja, und es ist auch tatsächlich der letzte Text, diesen beiden großen Advents- und Weihnachtskapiteln des Lukas-Evangeliums, Lukas 1, Lukas 2, das letzte Stück, was noch in diesen Weihnachtszyklus im weitesten Sinn hineingehört. Wobei, wir sind ja schon 12 Jahre weg von Weihnachten mit dem, was wir da in Lukas 2 heute gelesen haben. Was sollen wir damit anfangen? Äußerlich ist schnell erzählt, Passafest ist klar, man wallfahrt zum Passafest und wir sehen diesen Jesus im Alter von 12 Jahren, also das Stichwort, was über uns, über dem Kopf steht, ist Religionsmündigkeit, ist Eigenständigkeit, ist Selbstverantwortlichkeit. Das steht drüber, wenn hier von 12 Jahren die Rede ist. Und natürlich, klar, Jerusalem proppevoll. Zu den 50.000 Einwohnern, die es damals gehabt haben muss, rechnet man im Durchschnitt rund 100.000 Pilger dazu. Komplettes Gedrängel. Da kann schon mal, Schrecken aller Helikoptereltern. Da kann schon mal man den Überblick verlieren. Und dann eben nicht nur 5 Minuten in Karstadt, sondern man kann das ja gar nicht lesen, was hier steht. Nach 3 Tagen, das wäre für uns heute der absolute Weltuntergang zwischen Kriminalpolizei und Jugendamt. Aber hier, nun auf jeden Fall, ich weiß, andere Zeiten, andere Sitten, aber die Sache ist schnell erzählt, schnell berichtet. Und dann kommt es zu dieser ganz besonderen Begegnung zwischen Maria und selbst hier schon Josef, letzter Auftritt, nur noch in der zweiten Reihe erkennbar. Maria tatsächlich und dann diesem Satz, den sie zu Jesus sagt, Sohn, warum hast du uns das getan? Diese typische Mischung aus Ärger und Dankbarkeit, die man dann soeben hat. Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und jetzt zum ersten Mal ein Satz von Jesus. Ist dir das klar? Das ist der erste Jesus-Satz. Nicht irgendwie so ein Gaga-Gaga-Blablabla-Papa-Mama-Gedöns, sondern hier ist der erste klare Satz des Religionsmündigen, des aus Denken der Bibel erwachsenen Jesus. Und der erste Satz, es ist natürlich ein Glanzstück, irre, dass wir 2000 Jahre später noch davor stehen und sagen, danke, danke, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Wenn Sie den Satz sich merken, haben Sie alles drin, was Sie für Weihnachten brauchen? Habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Wie schön, dass wir heute Geschwister aus Nazareth hier haben. Ging hinab nach Nazareth und war ihnen untertan. So schnell erzählt. Und natürlich, klar, man weiß es in der Interpretation, wo soll man denn hingehen? Da gibt es unterschiedliche Interpretationswelten. Die einen, die hängen dann dran an diesen Legendenbildungen. Nach- und außerbiblische Schriften haben wir dann eine Unmenge Zeug gehabt von dem kleinen Jesus, der Vögelchen geformt hat und plötzlich sind sie losgeflogen aus Sand und ach so, kruscht ohne Ende. Also das können Sie ja, bitte machen Sie das nicht mit der Bibel, bitte machen Sie das nicht. Und natürlich, man kann auch das sagen, so wie viele Eltern heute sind, es gibt nur noch 2 Sorten von Kindern. Es gibt nur noch Einsteins und Loser. Und dazwischen gibt es ja nichts mehr Normales. Und deswegen, klar, deswegen ist ja auch jetzt hier so, nein, es ist jetzt eben nicht das Wow-Kind, so ein ganz normaler Kerl. 12 Jahre alt, religionsmündig, auf geht's. Also da können Sie auch nichts irgendwie mit dem Sondersuper-Kind draus machen. Und nein, es funktioniert auch nicht für irgendwelche pädagogischen Konzepte. Es haut nicht hin, glauben Sie es mir, es haut nicht hin. Also das soll's nicht, aber das wusste ja Lukas alles auch schon. Lukas wollte nicht nur irgendwelche schöpfungsvögelchen Geschichten basteln und irgendwelchen Kram von Superkindern ihnen weitergeben oder irgendwelche pädagogischen Regeln ihnen mitgeben über diesen Text. Er hat ein ganz anderes Denken in seinem Kopf. Und die Denke ist, dass sie tatsächlich in seinem Evangelium einen ganz kleinen Blick dazwischen riskieren dürfen. Dazwischen. Es ist der Blick zwischen Weihnachten und Jesus war 30 Jahre alt, als er auftrat in Jerusalem. Bam. Einen Blick dazwischen. Und im einen Blick dazwischen, den sie sich leisten dürfen, ansonsten komplettes Schweigen, diesem einen Blick dazwischen, können sie schon mit diesem einen Blick, den sie erhaschen, die Grundlinie, die Grundstruktur, das Eigentliche, das Wesentliche erkennen. Und diesen einen Blick, den nehmen wir heute Morgen, also jetzt auf. Wir nehmen diesen Blick auf Jesus und zu begreifen, wer ist das eigentlich? Wer ist das, der hier sagen kann, Selbstverständlich bin ich in das, was meines Vaters ist. Was für ein Satz. Und in dem, was dann wenig später als 30-Jähriger der lebendige Gott zu ihm sagt, in Kapitel 3, Vers 22, du bist mein lieber Sohn. Ich bin in das, was meines Vaters ist, sagt er. Und das erste Wort aus dem Mund von Gott zu seinem Sohn bei der Taufe ist, dies ist mein lieber Sohn. So haben Sie die Klammer im Lukas-Evangelium, in diesem Zwischenbild und dem ersten Satz beim Auftritt als 30-Jähriger. Ganz erstaunlich, wenn uns dieser Text mit hineinnimmt. Und wenn wir dieses Wort auf uns wirken lassen, dann entdecken wir tatsächlich, dass also hier es im Innersten um Jesus und seinen Vater geht. Es geht um Jesus und seinen Vater. Maria funktioniert in Anführungszeichen wie hier so eine echte Mutter, kulturübergreifend, zeitenübergreifend, welten- und systemübergreifend. Wo ist mein Kind? Das Radar wird ausgesandt und tatsächlich nach 3 Tagen Sucherei finden sie an dem Ort, wo sie nicht dachten, dass er da noch sein könnte. Sie finden ihn im Tempel. Maria, was sagst du da? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Dein Vater und ich. Maria, hast du alles vergessen, was damals in Weihnachten gelaufen war, mit Gabriel bei dir zu Hause und all dem, was dann war in Bethlehem und dann in Ägypten wieder zurückgekommen und jetzt die letzten Jahre da ganz normal gelebt. Hast du es vergessen? Hast du es nicht mehr im Kopf, dass das so tatsächlich nicht zu sagen ist, dass selbst das Lukas-Evangelium uns dann sagt, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt, und er wurde, was für eine starke Formulierung, und er wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Schrapp, 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 schrapp. Er wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Hallo, hört ihr es? Maria, nicht, du kannst einfach sagen, dein Vater und beziehst es uneingeschränkt auf Josef. Das haut nicht hin, das weißt du doch. Aber das Verrückte ist ja nicht nur, dass Maria das wusste, sondern was uns ja bis heute irritiert, ist, dass der Sohn das wusste. Und jetzt kommt natürlich die ganze Theologenbagage. Jetzt kommen sie und richten sich auf und sagen, ja natürlich, das müssen wir euch erklären. Das konnte natürlich so ein 12-jähriges männliches Gehirn überhaupt nicht leisten, mit und ohne Geist. Gar nicht in der Lage dazu, so einen Gedanken zu denken. Und deswegen, das müsst ihr verstehen, das wurde nachträglich hineingedeutet in das Leben dieses Mannes. Das war Bildung der Gemeinde Jesu. Man versuchte quasi diesen wachstümlichen Erkenntnisprozess widerspiegeln zu lassen bei diesem Grad an der Grenze zur Religionsmündigkeit. Oh. Vergessen Sie es bitte. Nehmen Sie die Texte ernst. Die Texte ergeben Ihnen keine modale Bestimmung. Sie ergeben Ihnen keine Erklärung. Sie sagen Ihnen einfach genau dieses wahnsinnige Wunder. Ganzer Mensch und ganzer Gott. Auf der einen Seite lebt er ganz normal in seinem Elternhaus in Nazareth. Und auf der anderen Seite sagt er mit ganzer Klarheit, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Und dann merken Sie das, was uns immer so nervös macht und was wir gleichzeitig so genießen. Sie können diesen Jesus nicht in die vorhandenen Formate hineinkriegen. Es klappt einfach nicht. Wenn Sie es versuchen, immer wenn Sie es versuchen, passt er nicht in die innerweltlichen Formate hinein. Nein, er ist ganz da, natürlich, er ist ganz da. Und gleichzeitig passt er nicht rein. Plötzlich marschiert er da über den See. Plötzlich werden da 5000 Männer satt. Plötzlich stehen da Tote auf. Das passt doch nicht ins System. Und plötzlich sagt er ihr, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und sitzt da als 12-jähriger Kerl im Tempel und führt da Lehrgespräche. Nein, er passt da nicht richtig rein. Er ist eben der ganz, 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 ganz andere. Und das will uns Lukas gleich am Anfang deutlich machen. Und was er uns am Anfang gleich deutlich macht, ist, dieser Jesus, von dem hier die Rede ist, der redet von seinem Vater. Von Gott als seinem Vater. Und kennen wir im Alten Testament insbesondere die Rede, dass das Volk Israel Gott als seinen Vater anredet. Das war klar. Ganz seltene Belege, wir haben nicht viele, aber ganz seltene Belege haben wir auch, das individuelle Anreden des Gottes als Vater von einer ganz individuellen Person. Aber Standard war das nicht. Das, was hier Jesus macht, fällt also schon aus dem Rahmen, dass er von Gott als seinem Vater spricht. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und jetzt steht die Vaterfigur. Riesengroß über dieser kleinen Blickfeldgeschichte im Lukas-Evangelium. Gott und sein Vater. Und all die ein bisschen mehr wissen, die ja mehr wissen, nicht nur dieses kleine Minifeld aus Lukas 2 wissen, die wissen, genau so geht's ja weiter. Genau so geht's weiter. Dieser Jesus wird nachher als 30-Jähriger das als Thema haben. Das wird sein Thema haben. Ich komme vom Vater und ich erzähle euch vom Vater und ich bringe euch den Vater. Und dann stehen sie in der Bergpredigt und hören ihn reden vom Vater. Von der Liebe des Vaters, von der Weisheit des Vaters, von dem Sorgen des Vaters, von allem, was den Vater ausmacht. Das ist das Kerngedankengut von Jesus. Wer mich sieht, kann er nachher sagen. Wer mich sieht, wer mich erlebt, wer mich hört, der sieht, der erlebt, der hört den Vater. Und Sie wissen ja, es geht ja noch viel weiter. Es ist ja noch ein Text, der eben nicht nur bei Jesus bleibt, sondern wir wissen ja inzwischen, er hat ja uns den Vater gezeigt. Und er war es ja, der Matthäus 6 uns sagt, genau uns, die wir dann an ihn glauben dürfen, genau so gelehrt hat. Wie sollen wir denn beten? Wie sollen wir dich denn anreden? In was für einem Beziehungsgefüge sollen wir uns denn das vorstellen? Und dann sagt er, sagt es so, unser Vater in dem Himmel. Und dann steht dieser Vaterbegriff da. Und das können Sie jetzt soziologisch und pädagogisch und sonst wie durch den Mixer rühren, dann kommen Sie nicht zum Ergebnis. Oder Sie nehmen es biblisch und göttlich und stehen davor und sagen, was für ein Geschenk. Der allmächtige Gott, dem alle Himmel dienen, von dem nichts geschehen kann, was er nicht wüsste. Den dürfen wir in Jesus anreden als Vater, unser Vater. Mein Vater. Galaterbrief, Römerbrief, Galater 4, Römer 8. Dann kommt der Heilige Geist in Sie und in mich, wohnt in ihn und in mir. Und dieser Heilige Geist, der in ihn, der in mir wohnt, der lässt uns sagen, aber lieber Vater. An dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist, an dem Tag, an dem er Maria Magdalena begegnet ist, da sagt er doch diesen Satz, diesen unglaublich schönen Satz, diesen Satz, der unser Herz bis heute ganz, ganz tief berührt. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wow, das ist es. Das ist es. Das ist es. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht als diesen Blick auf diesen Jesus, dessen Vater, der lebendige Gott ist und der uns diesen Vater in dieser Weise gebracht hat. Und ich in diesem Jesus, jetzt genau zu diesem Gott kommen darf. Heute und morgen und immer da kommen darf. Und nicht nur sagen kann, ich bete dich an als den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels. Ja, das auch. Sondern ich glaube an Gott, den Vater. An Gott, den Vater. An den, der mit seiner ganzen Vaterschaft sich um uns kümmert und deswegen seinen Sohn gesandt hat, damit wir zurückkommen können, nicht nur einfach prinzipiell wieder in einen schöpferischen Kontakt, wieder halbwegs ein vernünftiges Leben zum allmächtigen Gott, sondern wir zurückkommen können, einen völlig neuen Status. Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben in ihm ihren Vater gefunden, den himmlischen Vater. Das ist es. Und das ist das erste Bild, was uns hier vor Augen gestellt wird. Wenn ihr mit mir es zu tun habt, sagt Jesus, wenn ihr es mit mir zu tun habt, habt ihr es immer mit Gott, meinem Vater, Gott, eurem Vater zu tun. Das ist das, was aus dem Weihnachtsevangelium uns wunderschön in den Alltag hinein begleitet. Wir haben gar keine Probleme, gar keine Sorge, Bethlehem zu verlassen. Wir haben keine Schwierigkeiten, auch wieder die Dinge abzubauen. Wir haben auch da irgendwann genug Kekse gegessen. Und irgendwann ziehen wir weiter, aber nicht im Sinne von, ach ja, sondern ach ja. Denn jetzt geht ja dieser Jesus mit mir. Und indem ich diesen Jesus in mir habe, mit mir habe, habe ich den Vater. Und gehe zum Vater und bete zum Vater. Und weiß, dass Jesus mich beim Vater vertritt, durch den Geist, der in mir wohnt. Das ist das eine. Das eine. Das andere in diesem Text ist natürlich dieser vermeintlich aus der Sicht von Maria und Josef, dieser aus der Sicht dieser beiden vermeintlich komische Fundort. Das könnte man ja jetzt filmisch wirklich super machen. Man kann die Maria und den Josef gucken, suchen, wo sie überall in Jerusalem unterwegs sind, was sie suchen. Da könnte man Bilderbücher füllen und Kindergottesdienste, überspringe ich jetzt alles. Also wir kommen am Ergebnis an, beim Ergebnis. Sie suchen da, wo sie wirklich nicht gedacht haben, dass er noch da ist. Sie suchen so ziemlich am Ende im Tempel. Und tatsächlich, da sitzt der Kerl. Da sitzt er. Hat auch gar keine Probleme. Und gibt nun eine für uns im ehesten Sinn ganz eigentümliche und nachher uns über die Maßen glückliche Antwort. Denn er sagt ja diesen Satz, warum habt ihr mich gesucht? Na Kerl, jetzt denk doch mal nach. Und ich sage, ja, denk doch mal nach. Warum habt ihr mich gesucht? War doch glasklar, wo ich bin. Geht doch gar nicht anders. Das, was hier steht, die Formel, diese griechische Formel, diese Art, warum habt ihr mich gesucht, zeigt die Selbstverständlichkeit des Tatbestandes, wie es so schön in der Grammatik heißt. Die Selbstverständlichkeit des Tatbestandes. Verstehen Sie, das ist so, ich habe Bilder gesucht, das ist Geld im Portemonnaie. Ist jetzt nicht überraschend, dass Sie da was finden. Das ist wie die Brille auf der Nase, das ist wie das Auto in der Garage, das ist wie Brötchen beim Bäcker, das ist wie der Zug auf dem Bahnhof. Also, wer soll ich denn sein? Das ist eine Selbstverständlichkeit des Tatbestandes. Ich bin logischerweise da, wo ich noch bei allem Minimum auf dieser Erde das Maximum an Gottes Nähe haben kann, nämlich im Haus Gottes im Tempel. Es gibt ja eine riesen Tempelgeschichte. Natürlich gibt es eine riesen Tempelgeschichte mit allen Schwierigkeiten des Tempels, mit der Religion des Tempels, mit der Verirrung des Tempels, allem, was wir dazu wissen, natürlich. Und gleichzeitig ist es immer noch der Ort, an dem Gott der Vater Wohnung genommen hat. Und deswegen ist der Sohn so nah wie möglich beim Vater. Und deswegen an diesem Ort. Selbstverständlich. Ich bin natürlich da, an dem Ort, an dem Raum, in dem Umfeld, wo mein Vater ist. Auch Theophilus, wenn der das zum ersten Mal gelesen hat, sein Lukas-Evangelium, das ist ja eine starke Aussage. Natürlich würden wir sofort sagen, ja natürlich, wie konnte ich nur auf die Idee kommen, Maria, Josef, dass ihr nochmal irgendwo unsicher gewesen seid, wo euer Sohn sein könnte. Selbstverständlich, erster Ort zurück nach Jerusalem, dort einsam in dem Tempel, wo soll es sonst sein als bei seinem Vater. Ja, selbstverständlich, der ist ja schon bei seinem Vater. Im Grunde genommen nehmen sie ihn wieder dem Vater weg, indem sie in Richtung Nazareth mitschleifen. Also das ist ganz, ganz klar. Wir merken plötzlich, das ist ja ein wunderschönes Thema. Denn das Thema, was da durchschwingt, ist jetzt für alle die, die jetzt auch diesen Vater haben. Sie haben ihn ja auch. Als sie zum Glauben kamen, haben sie jetzt auch diesen Vater bekommen. Sie sind jetzt auch in diesem Vaterhaus zu Hause. Nein, sie müssen jetzt nicht nach Jerusalem dackeln, zumal da sowieso gar kein Tempel mehr steht. Das wissen wir auch. Aber der Gedankengang, der dahinter steckt, der ist doch für uns unwahrscheinlich wesentlich. Wo findet man sie denn normalerweise? Aber wenn ich sie jetzt suche, wo finde ich sie denn? In welchem, darf ich so sagen, in welchem geistigen Raum, und noch pointiert, in welchem geistlichen Raum finde ich sie denn, wenn ich mich auf die Suche mache? Wo finden Sie mich denn, wenn Sie mich suchen? Wo bin ich denn gerade? In welchen Sphären bin ich denn unterwegs? Bin ich noch in den alten Sphären unterwegs? In dem, was der Apostel Paulus dann so markant beschreiben kann, als den Gott dieser Welt, der mit seinem Zeitgeist regiert in diesem System, bin ich da noch quasi wie ein Fisch im Wasser? Oder bin ich inzwischen ganz woanders zu Hause? Bin ich an einem Ort, wo man normalerweise vielleicht sie gar nicht hätte finden können, wo man gar nicht vermutet, dass gerade sie da sind? Das ist ja immer der Effekt, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und dann geschieht das, was der Apostel Paulus diese Metamorphose des Denkens bezeichnet. Und dann fangen diese Typen plötzlich an, das zu denken. Und dann gestalten sich die geistigen und geistlichen Räume um, dann sind die plötzlich woanders zu Hause. Dann werden bisher fremde, ungewöhnliche Welten plötzlich zum neuen Zuhause. Das ist für einen selber mal überraschend, aber vor allem für die, die mit ihnen normalerweise leben müssen. Wenn ich wieder denke, ganz anders um, wo bist du denn? Und dann sagen sie in einer gewissen Selbstverständlichkeit, nach ein paar Jahren, Jahrzehnten in der Christusgemeinschaft, ja, wo soll ich denn sein? Meine Güte, hat da, wo mein Vater ist? Hat da, wo mein geistiger Raum ist? Hat da, wo mein Zuhause ist? Ja, hoffentlich, hoffentlich suchen sie mich da, wo der Vater ist. Hoffentlich finde ich sie da, wo der Vater ist. Hoffentlich ticken wir miteinander in diesem geistlichen Raum. Na klar. Das ist ja quasi eine, ja, merken Sie es, das ist ja quasi eine wunderschöne Heiligungsbeschreibung. Boah! Heiligungsbeschreibung heißt nicht nur, ich lüge jetzt nur dreimal die Woche und nicht mehr fünfmal die Woche. Ja, da dort ich jetzt, ich reg mich nur noch zweimal auf, statt bisher zehnmal. Ah, das sind diese, nicht schlimm, verstehen Sie, aber das ist doch nicht das Kern, der Kern ist doch, in welchem Raum bin ich denn jetzt zu Hause? Welche Gedankenwelten, welche Räume, Orte, Häuser, Systeme bestimmen mich? Bin ich da, wo mein Vater gerade denkt, wo mein Vater das Thema ist, wo mein Vater bestimmt? Was für eine wunderschöne Beschreibung für Heiligung der Jesusleute. Es wird mir zur Selbstverständlichkeit. Es darf mir zur Selbstverständlichkeit werden. Aber wo soll ich denn sein? Ich bin da, wo mein Vater ist. Und jetzt wird es umgekehrt, merken Sie? Jetzt wird es so wunderschön umgekehrt, dass wenn Sie nicht da sind, dass Sie denken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Hier bin ich falsch. Hier gehöre ich nicht hin. Hier denkt man nicht, wie mein Vater denkt. Und hier lebt man nicht, wie man beim Vater lebt. Das heißt, sie kriegen einen wunderschönen Wechsel. Das früher Gewohnte wird ihnen fremd und das früher Fremde wird ihnen gewohnt. Und sind dabei und sagen, ja klar, Jesus, das ist das, was werden wird. Wenn du kommst, wenn du mich in die Gemeinschaft mit dir hineinnimmst, dann wird das so sein. Es wird so sein. Ich werde in dem geistigen Raum zu Hause sein, der des Vaters ist. Da gehöre ich hin. Es wird mir zur neuen, schönen, guten Selbstverständlichkeit. Meine Koordinaten werden festgelegt durch den Ort, wo der Vater ist. Ich bin da, wo der Vater ist. Was für ein wunderbarer Satz. Der Vater, der mit mir geht, mit dem ich aus Bethlehem fröhlich losmarschiere, weil ich weiß, mit mir geht der Vater. Aber, lieber Vater, das Wissen, der Ort ist festgelegt, ich bin in dem geistigen Raum, den mein Vater bestimmt und vorgibt. Und ich will in diesem Raum sein. Es soll mir zur gesunden Selbstverständlichkeit werden. Und dann steht doch das für uns so komische kleine Wörtchen noch da, dass wir immer wieder in der Bibel finden, dass in unserer Sprache immer so ein bisschen eckig wirkt. Und das ist gar nicht schlimm. Nämlich, dass es hier heißt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss? Dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Das Wörtchen, das ist so ein bisschen wie so ein Zwang. Da werden wir immer ganz nervös und denken, da wird jemand manipuliert oder entsprechend beeinflusst. Aber das Wörtchen, was ich muss, ist ja in der Sprache der Bibel ganz klar, dahinter steht der lebendige Gott. Das, was muss, ist das, was mit Gott bestimmt ist. Das klingt gar nicht negativ, das klingt einfach nur klar. Das ist nicht optional, das ist nicht in einem Katalog aufgelistet, aus dem man wählen kann, sondern das ist gesetzt. Es ist Muss. Und Muss ist nur Gott. Als anderes optional. Aber Muss, Gott, ist fertig. So, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Dieses kleine Wörtchen, das hat es natürlich in Bezug auf Jesus, das hat es in sich. Das hat es in sich. Denn wir wissen, dass das war. Das zeigt sich jetzt hier beim mündigen Jesus. Das war Kerngeheimnis von Jesus. Ich muss. Er kann das nachher so sagen. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Das ist meine Speise. dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk, dieses kleine Wörtchen. Deswegen ist er überhaupt nur da. Wegen muss. Wegen muss ist er nur da. Er wär doch nie da. Es hätte doch kein Bethlehem gegeben, wenn es kein Muss gäbe. Und dieses Muss, wir wissen es doch. Nein, nicht aus dem Lukas-Evangelium, aber aus dem Lehrer, der hinter dem Lukas-Evangelium steht. Und hinter dem Lukas-Evangelium steht der Apostel Paulus. Er ist der große Lehrer des Lukas. Und er hat ihn im Epheserbrief gelehrt, dass der Vater im Sohn im Geist den einen Plan, die eine Rettungs- Heilsgeschichte sich vorgenommen hat, dass in dem Sohn alles wieder zurück zum Vater kommt und versöhnt wird. Und deswegen gibt es ein Muss. Ich muss. Es gibt ein Wille, eine Setzung. Es gibt ein Generalthema. Ein Generalthema der Jesus-Leute. Dieses kleine Wort. Ich hoffe, dass sie es lernen, positiv zu hören. Dass über ihrem und meinem Leben ein Muss steht. Ein wunderschönes Muss. Und das Muss, was hier steht, meint ich bin logischerweise, da Gott mein Vater ist und da ich in das bin, was meines Vaters ist in diesem geistigen Raum, kommt es logischerweise zum Dritten, dass das, was meines Vaters ist und was in seinem Raum bestimmend ist, dass das mein Thema wird. Also ich habe nicht nur die Person, den Vater und nicht nur den Ort, den Raum, ich habe auch das Thema jetzt des Vaters, das Muss. Das muss. Und wir merken, die erste Station, das war Bethlehem. Bethlehem ist die großartige Erfüllung vom Muss. Er verließ den Vater, Philipperhymnus, Kapitel 2. Er entäußerte sich selbst. Irre Vorstellung. Gott sein in dem Weise abzulegen. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. War ein Mensch als Mensch erfunden, so wie wir. Er kam auf diese Erde, er lebte auf dieser Erde. Bethlehem, irre. Und dann sehen Sie eben diesem Bild, diesen Zwölfjährigen. Tatsächlich, der ist wirklich da. Der ist wirklich da. Er lebt unter diesem Muss. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir jetzt in die zweite Etappe des Muss kommen. Das Ankommen ist das eine. Die zweite Etappe im Muss in den nächsten 18 Jahre. Der Kerl ist erst 12. Da kommen noch 18 Jahre unter dem Thema Muss. Und diese 18 Jahre unter dem Thema Muss sind mit einer einzigen Begrifflichkeit im Lukas-Evangelium beschrieben. Er war ihnen untertan. Und er ging mit ihnen, das ist nicht nur geografisch gemeint, er ging mit ihnen hinab nach Nazareth. Und jetzt erfahren sie 18 Jahre lang nichts. Aha! Das merken Sie, das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Wenn wir Muss hören, dann denken wir, was Theatralisches. Ja, im Sinn von das Kreuz. Ja, natürlich auch, das kommt ja gleich noch. Aber hier haben Sie, bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ein langweiliges Muss. Ganz langweiliges Muss. Er war einfach nur untertan. Er lebte tatsächlich einfach in dieser Setzung des lebendigen Gottes. Er war in dem Sinn gehorsam. Und der Gedankengang, der uns da bewegt, ist, dass dieser Weg des Gehorsams absolut in seiner ganzen Unaufgeregtheit dem Muss, dem Willen Gottes entsprach. Wir haben so gerne die Specials, die Besonderheiten, die Bewegung, das Drama, die Durchbrüche. Und je länger wir so unterwegs sind, merken wir, ganz viele Passagen unseres Gottes stehen einfach unter, ich muss. Ich stehe unter der Setzung Gottes, ich muss. Und das muss ich jeden Tag fragen. Ich weiß, mein Gott, das ist meine Spur, das ist mein Weg. Das ist ja das Schwierige. Ich weiß, es macht mich immer so ein bisschen ambivalent, was diese christlichen Biografien angeht. Ich war früher ein großer Liebhaber christlicher Biografien. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen, von diesen Biografien. Inzwischen bin ich ein bisschen ambivalent aufgestellt. Weil da werden ja ihr natürlich jetzt nicht ihr Leben beschrieben, meine Güte, oder mein Leben, sowas langweilig, muss was Besonderes sein, da muss ja der Kitzel her, also mindestens einmal vom Tod errettet und 15 besondere Wunder erlebt und da muss was her. Wer soll es denn sonst verlegen, ihr Leben, mein Leben, meine Güte. Aber indem sie das quasi gezeigt bekommen, ist natürlich ihr Leben und mein Leben, ja. 18 Jahre, nichts, nee, nicht nichts. Nein, 18 Jahre, das Richtige. Wow. Jesus, ich möchte es gerne von dir lernen. 18 Jahre, das Richtige. 18 Jahre, das Unaufgeregte. 18 Jahre, ich gehe runter nach Nazareth. 18 Jahre, er war ihn untertan. 18 Jahre unter diesem Nazareth-Sätzchen gelebt. 18 Jahre. Boah, ist das gut. Ich muss deswegen Bethlehem. Ich muss deswegen Nazareth. Und ich muss, ja, Sie wissen es, deswegen das Kreuz. Er war gehorsam, sagt der Philipperbrief-Hymnus. Er war gehorsam. Und dann geht der Satz ja weiter, bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, das war auch, ich muss, ja sicher. Aber fortan, verstehen Sie es mit mir, fortan, Sie sehen es quasi in diesem ganz kleinen Feld beim 12-Jährigen, steht über jedem Leben, das zum Vater gehört, über jedem Leben, das im geistigen Raum des Vaters gelebt wird, steht jetzt dieser Themasatz, ich muss. Ich mache das und werde so leben, so sein und mich so aufhalten, wie der Vater es will. Ich muss. Was Spektakuläres? Okay. Oder 18 Jahre, eigentlich nichts Wichtiges jetzt so zu berichten, außer blöde Eckdaten und Rahmenbedingungen und Alltäglichkeit und weitermachen. Ich muss. Wie mag das Theophilus, der erste Leser des Lukas-Evangeliums, gelesen, gehört und bedacht haben? Jetzt wirkt seit 2000 Jahren noch dieses kleine Textstück des Wortes Gottes in die Gemeinde Jesu hinein. Und dann stehen wir selbst an so einem schlichten, durchschnittlichen zweiten Weihnachtsfeiertag 2023 da und sagen, ja, mein Gott, danke für dieses ganz kleine Fenster. In dem kleinen Fenster zeigst du uns schon das Ganze. Du zeigst uns in Jesus, bekomme ich den Vater. Und ich gehe von Bethlehem getrost weiter. Ich gucke nicht ängstlich zurück, dass ich von der schönen Atmosphäre jetzt ins kalte Alltägliche hineingestoßen werde. So, ich weiß, nein. Abba, Hopater, Abba, lieber Vater, ist da, ist immer da. Da können Sie geografisch meilenweit entfernt sein von Bethlehem, es geht immer. Abba, lieber Vater, da können Sie in Ihrer Klinik rumhängen und auf Ihre OP warten. Da können Sie in Ihren familiären Mandaten denken, war das der Sinn meines Daseins? Und es gilt, aber, lieber Vater, da können Sie Ihren Beruf denken, okay, Herr, wie lange noch? Und Sie können mit sich selbst Ihre Kämpfe haben. Es gilt immer, aber, lieber Vater. Sie können fröhlich, mutig von Bethlehem weiterziehen. Vater, Ihr Vater, mein Vater, unser Vater geht mit. Und selbstverständlich wird man sie da finden, wird man mich da finden, wird man uns miteinander da finden, wo im Vatersinn gedacht, gelebt, geglaubt, gehandelt wird. Ja, selbstverständlich. Und sie werden ein Gespür mit mir entwickeln, wo sie sagen, nee, das ist nicht im Raum meines Vaters. Hier bin ich nicht, wo ich sein muss. Und ja, mein Gott, ich spüre, ich will, ich höre das muss. Und ich will, dass der Geist von Jesus, deinem Sohn, auch in mir wirksam ist. Und in meinem Leben das große Thema steht. Das ist meine Speise, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, dass ich tue den Willen dessen, der in mir lebt und in mir wohnt. Wir haben einen wunderbaren Vater, einen wunderbaren Ort, einen wunderbaren Thema und stehen am Ende von Lukas 2 gespannt da, was Lukas uns dann berichtet und wie er uns mit hineinnimmt in diesen Weg. Wir wissen vor dem Zwischenblick, von diesem kleinen Fenster, eins ist klar, der Vatername, das Vaterhaus und das Vaterthema. Also können wir in dem Sinn Weihnachten zumachen. Ja, komm, wir machen Weihnachten zu. Ist okay, war schön. Aber jetzt gehen wir im Vater, im Vatersgeist, mit Vaterthema weiter. Das ist Jesus. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, was sind wir froh, dass du gekommen bist. Was sind wir so froh. Und wenn wir dir begegnen, dann geht das gar nicht anders. Das strahlst du aus, das ist in deiner Person drin, dann kommt man zum Vater. Und das wolltest du ja. Du wolltest uns den Vater zeigen, den Vater erklären, den Vater lieb machen und uns zum Vater zurückbringen. Und so danken wir dir, dass wir an diesem Feiertag, an diesem Weihnachtsfeiertag so klar und schön in dir den Vater sehen. Und jetzt wissen, dass es für dich und für uns der eine Vater ist. Und dass der eine Geist ist, der aber lieber Vater sagt, danke. Und dann bitten wir dich um diese wachsende Selbstverständlichkeit in jedem von uns, dass wir in dem Denk-, Handlungs-, Lebens-, Atmungsraum sind, in dem der Vater ist. Bitte, lass es uns erleben, diesen wunderschönen Heiligungs- und Umgestaltungsprozess, dass das Ungewohnte gewohnt und dass das Gewohnte ungewohnt wird. Schaff du das bitte. Und dann lass uns es hören. Du kriegst das hin. Lass uns das mit einem Wohlklang, mit einer Klarheit hören, dieses kleine Muss. Diesen Weg des Gehorsams, das Thema des Vaters. Wir wollen so, Herr Jesus, mit dir in deinem, in unserem Vater verbunden sein. Und freuen uns, wenn wir jetzt miteinander zu deinem und zu unserem Vater beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.